Alles klar, Klassik. Das Update mit Dorothea Gregor und Axel Brügger.
Es kommt der Sommer. Hallihallo. Also jedenfalls hier in Wien. Sommer, Sonne, Sonnenschein. Doro, wo erwische ich dich?
Hallo Axel. Ja, der Sommer. Du erwischt mich in Münster, beziehungsweise im wunderschönen Westen.
Im Regen.
In Norddeutschland, richtig. Und der Sommer kündigt sich insofern hier bei uns so an, dass der Regen wärmer wird. Und das ist ja auch schon mal ein ganz gutes Zeichen. Aber nein, wir hatten auch den ein oder anderen Sonntag. Schön, dich so fröhlich, frühlingshaft fröhlich zu hören, lieber Axel.
Ja, es ist super. Ich bin irgendwie aus Bremen weggefahren bei 7 Grad mit noch meinem alten Pelz-Dingster-Bumster. Ja, und bin hier angekommen. Und das ist
was
jetzt,
hast du denn für einen 20. Pelz?
Naja, so, da fragen mich alle. Es ist kein Tierding, sondern es ist so ein, es sieht aber aus wie ein Teddybär von Steif. Und so sieht der Mantel aus. Und damit bin ich weggefahren und habe trotzdem noch gefroren. Und bin
jetzt, ich finde das nicht schlimm, wenn das auch von einem echten Tier wäre. Ich finde, das ist, fände ich okay. Habe ich auch.
Ich nicht. Ich finde das nicht okay. Ich, aber
warum findest du das nicht okay?
Nur weil ich lieber Tiere esse, als zu tragen.
Ja, schmeckt nicht so gut, ne? Ja,
also, wir hatten so viel. Zwei volle Wochen. Also wir haben heute, ich glaube, wir haben heute eine sehr lustige Sendung für euch vorbereitet mit, das können wir nicht sagen, einer kleinen Überraschung und unglaublich vielen Themen. Das Größte, was ich so in den letzten Wochen mitbekommen habe, war natürlich die große Diskussion über Mäckele, ist auch in Chicago berufen worden, fängt er zur gleichen Zeit 2027 an, wenn er auch beim Konzertgebau anfängt. Er ist erst 28, glaube ich, ja, zu jung, zu früh, zu viel, das ist, was die alle schreiben. Haben wir dazu eine Meinung, Doro?
Also deine Meinung kennt man ja, glaube ich, schon, wenn man dich so auf deiner sehr schicken neuen Plattform Backstage Classical übrigens, finde ich, herzlichen Glückwunsch.
Join me.
Wenn man das verfolgt, dann glaube ich, weiß ich nicht. Oder
ich habe da gar nicht geschrieben. John Axelrod habe ich schreiben
Ach
lassen.
Ach so, okay. Ich habe gedacht, das wäre ein Pseudonym von dir, wegen Axelrod.
Ja, das ist lustig. Ne? John Axelrod hat tatsächlich als Dirigent all diese Orchester auch schon dirigiert, die Mäckele jetzt in Angriff nimmt, ist erfahrener Dirigent. Der sagt, genau wie du sagst, wird nicht überschätzt, der ist der zukünftige Claudio Abbado.
Also, ich weiß nicht, Axel, ja,
ich
aber
bin
ganz
da nicht
ehrlich,
der Meinung,
warum maßt man sich eigentlich an, über solche Karriereentscheidungen überhaupt auch so ausführlich zu diskutieren? Das ist doch jetzt wirklich eine Sache von diesen beiden Orchestern und von diesem Klaus Mäckele. Soll er doch, wenn er Bock drauf hat und alle anderen auch, soll er es doch machen. Ich verstehe gar nicht, warum das immer so ein Scheiß-Thema ist, Entschuldigung. Also wenn das immer jeder da seinen Senf dazugeben muss und eine Meinung hat mit ist das zu früh oder nicht? Ja, meine Güte, also der Mann ist doch volljährig, der ist doch über 5. Wir reden hier doch jetzt nicht von irgendwie kleinen Kindern.
Grad volljährig geworden, ja, vor 10 Jahren. Weiß ich gar nicht. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine spannende Diskussion, weil wir natürlich in der Klassik auch sozusagen lernen können. Also ich vergleiche das gerne mit Andres Nelsons, der in Leipzig und in Boston ist. Und ich weiß nicht, also ich finde da schon Verschleißmomente und es geht ja in dieser Diskussion auch darum, ob nicht das Bild eines Dirigenten sich wandelt, dass man tatsächlich sich nicht mehr auf ein Orchester einlässt, bei dem man dann wirklich 15 Jahre arbeitet. Also Franz Welser-Möster, der jetzt aus Cleveland weggeht, der war 20 Jahre da und hat sich wirklich mit diesem Orchester intensiv auseinandergesetzt. Ist das möglich? Ist das einfach nur unserer Zeit geschuldet, weil es
ja
überhaupt kein Weg mehr ist von Chicago nach Amsterdam?
Das ist aber eine andere
Amsterdam.
Diskussion, Axel. Das ist,
ja, aber
ich meine,
das finde ich
alle,
eine spannende Diskussion.
Ja, das stimmt. Also das ist, finde ich, auch nochmal zu betrachten ganz interessant, weil ein absolutes Comme-il-faut, dass ein wirklich guter Dirigent, der gut im Geschäft ist, diese Jahre auch nutzt und eben nicht nur Chefdirigent von einem oder auch sogar zwei Orchestern ist, sondern manche haben auch 3, 4 Orchester. Also muss man auch so sehen, ja. Also das, ja. Dann reisen sie rum. Und klar kann man dann fragen, wie kann man wie kann man diesen ganzen Klangkörpern denn wirklich gerecht werden oder geht das? Und dann wäre noch ein ganz anderer Aspekt aus meiner Sicht, nämlich der Nachhaltigkeit oder überhaupt Klimaschutz, dass du eigentlich permanent auch unterwegs bist, jetzt mal unabhängig von allen inhaltlichen Sachen, ist das so eine Message, die man senden möchte? Und gibt es wirklich immer nur die oder was ist das? Ist das Marketing? Sind das Big Names? da könnte man nochmal eine Diskussion aufmachen. Aber ich sage es nochmal, dass jetzt an einer Person sich das entzündet, aus gegebenem Anlass, ist nachvollziehbar. Aber ich finde, über diese Person, Klaus Mäkeler oder Lieschen Brömmelkamp oder um wen es immer gehen würde, zu diskutieren, finde ich irgendwie gar nicht angebracht, weil das aus meiner Sicht private Karriereentscheidungen sind.
Ja, dann lass uns ganz kurz, also ich finde, ja genau, also aber das Phänomen ist natürlich schon erstaunlich, dass wir dahin tendieren, dass die wenigen großen Namen, warum sie auch immer groß geworden sind, dann ganz viele Aufgaben übernehmen. Das finde ich schon interessant und ich, also da bin ich zum Beispiel wirklich auch skeptisch. Zum Beispiel fällt die Oper da ganz raus. Also die Oper, die, wo man weiß, dass es für einen Dirigenten ein wichtiges Feld ist, gerade am Anfang so ein Ding zu koordinieren, wo man wahnsinnig viel Erfahrung sammelt, einfach auch in dieser Routine, dass jeden Abend muss das da hochgehen. Also ich glaube, da gibt es so Karrieren, die anders gestrickt sind. Und das habe ich mir auch für die Zukunft nochmal vorgenommen. Also auch jüngere Dirigentinnen und Dirigenten zu fragen, wie sieht eigentlich ein moderner Dirigent aus? Kann man noch dieses alte Modell machen? Muss man was Neues machen? Ich habe jetzt gerade in meiner Heimat, Paavo Järvi war ganz geschockt, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Paavo Järvi ist 20 Jahre Chef der Kammerphilharmonie Bremen. Ja? Also man kann jetzt, und als er da hingekommen ist, war das ja jetzt nicht das gigagroße Orchester, aber der hat mit diesem Beethoven-Zyklus am Anfang gezeigt, wie intensiv die Zusammenarbeit zwischen Orchester und Dirigent sein kann. Dann hat er den Bruckner-Zyklus gemacht. Also das waren, da sieht man zum Beispiel, was das bedeutet, wenn ein Dirigent, wenn eine Dirigentin so lange mit einem Orchester zusammenarbeitet, dass da auch wirklich eine vielleicht andere Form von Tiefe entsteht.
Ja, absolut. Bin ich total bei dir. Auch gerade ist ein super Beispiel, wobei man auch sagen muss, dass Paavo Järvi in dieser Zeit auch parallel, der war beim Orchestre de Paris, hatte das Tokio, ein Orchester in Tokio, Frankfurt, glaube ich, Radiosinfonieorchester.
Innerhalb der 20 Jahre, ja.
Ja, richtig. Also der war jetzt ja nicht, das ist halt diese Konstante, aber also da gibt's ja viele andere Orchester, die er leitet. Aber er ist auch ein, also ich liebe ihn ja sowieso, das ist, glaube ich, auch gar kein Geheimnis. Aber ich denke auch mit Klaus Mäkeler, der ist einfach sehr, sehr jung, muss ein totales Ausnahmetalent sein. Und vielleicht aus dieser Sicht das mal zu betrachten. Und ich weiß nicht, also ich finde diese Fragen oder die Frage der, wie entwickeln sich Künstlerkarrieren, also nicht nur Sängerkarrieren, Dirigentenkarrieren so. Mhm. Ja? Frauen sind jetzt übrigens immer mitgemeint. Ich erspare uns jetzt aus Zeitgründen.
Ja, aber das ist auch interessant, dass man immer sagt, die Frauen sind noch nicht so weit, aber dann nimmt man jemanden, der 28 ist, das ist ja auch eine absurde Diskussion. Ja? Also das muss man einfach mal sagen.
Okay,
ja, also
das stimmt.
Aber ich meine jetzt, der junge Mann, der genommen wird und nicht die junge Frau, obwohl die Erfahrung jetzt nun wirklich...
Ja, aber vielleicht hängt das auch mit einem Talent in seinem Fall zusammen. Aber okay, to be discussed. Was ich nur sagen wollte, dass ich insofern auch interessant finde, ich habe ja früher immer auch Sänger oder Sängerinnen Biografien so durchgelesen. Und wenn du so diese alten Granden, ja, wenn von einer Brigitte Fassbender oder einer Elisabeth Schwarzkopf oder so diese großen deutschen Sängerinnen nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Karrieren gemacht haben, wenn du das heute liest, da wunderst du dich manchmal, was die mit 22 haben sie dann ihr Debüt an der Staatsoper München und haben dann schon irgendwie, ich weiß nicht, was für Major Roles da gesungen. Und also das ist da heute irgendwie auch ein bisschen anders, ne? Also
absolut.
Dass sich Karrieren auch verändert haben, dass sie schnelllebiger werden und eben nicht mehr so langsam aufgebaut und so. Also das ist ein spannendes Thema allgemein.
Ein letzter Aspekt finde ich auch noch interessant dabei, dass dieses Konzertgebäude in Amsterdam ja nun wirklich gewartet hat, bis er in Paris weg ist und dass es 27 erst sozusagen er da antritt. Und das ist schon ein bisschen eine komische Grätsche, dass man dann sagt, naja, 27, schön, dass ihr auf mich gewartet habt, aber dann habe ich gleich auch noch ein anderes Orchester, was ich mitbringe. Und da muss man dann vielleicht auch mal fragen, welche Rolle da so Agenten spielen. Harrison Parrott in diesem Fall, wo wir ja wissen, dass das auch eine Agentur ist, die auf jeden Fall nicht zurückhaltend damit ist, ihre Künstlerinnen und Künstler anzubieten, weil mit diesen Vertragsabschlüssen natürlich auch wahnsinnig viel Kohle über den Tisch fließt. Also das ist auch eine Rolle, die man vielleicht auch in meinem eigenen Themenpodcast beantworten kann, diese Rolle von Agenturen und der Freiheit von Dirigenten und Dirigenten. However, es gibt auf jeden Fall geile Bilder von Mäkele in New York, war ja gerade mit einem Orchestre de Paris, irgendein Musiker hat so ein Bild gemacht, Mäkele mit so einer Klamotte. Und das wollte ich jetzt dann doch nochmal eben mit dir kurz auf den Klassik Boulevard spazieren gehen, Doro.
Ich dachte, wir sprechen jetzt, ist das eigentlich sicher, dass der nicht mehr mit Julia Wang zusammen ist? interessiert mich ja sowas.
Ich dachte, das tabuisieren wir jetzt.
Ach so, okay. Ja, das kann man bei dem Zusammenhang gelesen.
Leute, das könnt ihr alles bei Norman Liebrecht lesen. Genau. Also Klassik unter der Gürtellinie, go to Norman.
Also komm, das ist jetzt
Klassik for the brain, stay here. Und Klassik für den Boulevard. Ich wollte darüber Fashion reden. Ich finde, ja, dass Klaus Mäkelä, also ich als Mann, ja, finde, dass Klaus Mäkelä eindeutig den besseren Geschmack hat als Lorenzo Viotti.
Was meinst du jetzt, klamottenmäßig oder was?
Ja, die wesentlich coolere, also er ist wesentlich cooler. Also einfach 10-mal cooler.
Ja, findest du? Also müsste ich jetzt erst noch mal in die Recherche gehen bis zum nächsten Mal. Ich müsste da jetzt noch mal ganz genauer die Instagrams durchsuchen. Was ich schon mal sagen kann, auf jeden Fall, dass Klaus Mäkelä natürlich auch fantastisch aussieht.
Geile Klamotten.
Ja, weiß ich jetzt noch nicht. Kann ich nichts dazu sagen.
Er kann es bei Lorenzo auch nicht sagen, der ist ja meistens ohne Klamotten.
Ja, das ist okay, aber. Also das finde ich in Ordnung jetzt für mich persönlich. Das kann ich mir ja dann vorstellen. Nein, der hat ja immer also die Bilder von Lorenzo Viotti und ich weiß nicht, da ist immer so eine Frau oder ich glaube, es ist seine Schwester oder so. Nee. Mhm. Ich wünsche mir, es wäre seine Schwester, sagen wir es mal so. Aber die sehen ja echt immer aus, sehen aus wie Werbefotos. Ne? Ja. Also so, sie sind ja wahnsinnig. Schöne Menschen.
Ja, Klaus Mäkelä kannst du in New York auf der Straße vom Taxi fotografieren. Das sieht aus wie der alte Bernstein. Also, es ist wirklich, ich finde, stilsicher, Stilikone.
Ist doch super. Ja, okay. Ja. Ich schreibe es mir auf als Hausaufgabe. Ja. Ich gucke mir das an.
Mhm. Ja, okay. Du, Doro, wir haben Post gekriegt von Arno Lücker. Der hat sich da irgendwie mal nachts vor den Computer gesetzt und hier Folgendes uns geschickt.
Ja, jeden Freitag, das ist völlig klar. Da schalte ich einen Podcast ein. Dort gibt es meistens echt Trara. Mit Nutti und Barenboim. Ja, Axel und Doro sind da. Ja, wir singen Schalalalala. Ja, Doro und Axel, die zwei. Wir singen
Als ich das gekriegt habe, habe ich gedacht, ey, was hat der sich da für einen Kopf gemacht? Und er hat schon geschrieben, ist ein bisschen mit AI und sowas, also Artificial Intelligence komponiert. Und dann bin ich nachts, konnte ich nicht einschlafen und habe einfach mal gegoogelt, Artificial Intelligence, Musik komponieren, kostenlos und bin da auf eine Seite gekommen. Ja, und habe es dir auch schon im Vorfeld geschickt, habe unterschiedliche Sachen gefüttert den Computer mit einem Text. Alles klar, Klassik. Jeden Freitag schalte ich ein. Doro und Axel, so macht Klassik Spaß. Garifuli, Nas Insta, Viottis Muckis. Da sind wir da wieder, ne?
Das war das.
Und Petrenkos Klasse, Doro und Axel. Jeden Freitag schalte ich ein. Alles klar, Klassik. So,
okay, warte mal ganz kurz, Axel. Ja? Ganz kurz, bevor du es abspielst. Also diesen Ballermann-Hit von Arno fand ich ja ganz schön und amüsant, habe mich sehr gefreut. Aber jetzt, also du hast da sowas gefunden, sowas wie irgendeine OpenAI.
Genau.
Und da konntest du einen Text eingeben.
Suno, kann man sagen, heißt das. Ja, das kann jeder im Browser öffnen und dann gibst du einen Text ein und dann sagst du, welchen Stil willst du haben. Ja? Und ich kann dir jetzt mal sagen.
Und geben die das vor, welche Stile es gibt oder kannst du das frei
kannst
wählen?
Einfach du kannst da einfach reinschreiben, whatever you want. Ja?
Okay.
Und ich habe jetzt mal beim ersten geschrieben Softpunk. Und das können wir uns einfach mal anhören.
Alles klar, Klassik, jeden Freitag schalte ich ein. Doro und Axel, so macht Klassik Spaß. Garifuli, Nas Insta, Viotti, Smokies und Petrenkos Klasse. Doro und Axel, jeden Freitag.
Also so ein bisschen wie Tage wie dieser von den Toten oder so. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, du hast mir das ja gestern geschickt, aber dieses Garifuliner, das habe ich nämlich nicht verstanden. Und ich habe mir schon so gedacht, so, was singen die denn die ganze Zeit? Also fand ich richtig schwer.
Ja, ich meine, man muss sich das ja vorstellen, da ist ja nicht jemand, der das einsingt. Ja? Das ist ja eine virtuell konstruierte Stimme, die einfach diesen Text dann auch noch komplett, ohne zu wissen, wer eigentlich Garifuliner ist, vorsingt. Aber jetzt mal abgesehen von solchen kleinen technischen Dingern,
das ist ganz geil.
Ich finde es schon interessant, er kennt sozusagen einen Stil und arbeitet das Klischee eines Stils heraus, und haut das dann ein bisschen ohne Sinn und Verstand, aber irgendwie so zusammen, dass es sich auf jeden Fall ein bisschen nach was anhört, oder?
Ja, total, das klingt eigentlich wie so eine, ich sag mal, gar nicht so schlechte Schülerband.
Ja.
So,
komm, ja. Bereit für den nächsten?
Was hast du noch?
Ja. Jetzt sind wir bei, ich habe einfach eingegeben, Opera. Also los.
Klassik, jeden Freitag schalt ich ein. Der Worm und Tapsel, so macht Klassik Spaß.
Da ist wohl den Nass, ist da wie noch Kies und Kies und Wetter Post. Klasse, Loro und Masse, jeden Freitag schalt ich ein.
Alles klar, Klassik, jeden Freitag schalt ich ein.
Ja, okay, interessant, dass erstmal dann ein Mann kommt, also ein Tenor, okay. Oder eine Tenorstimme. Was soll denn das für eine Oper gewesen sein? Ich meine, Oper gibt es ja schon ein paar hundert Jahre lang. Was würdest denn du sagen?
Keine Ahnung, Opera, weiß ich nicht, was das...
Ja, aber ist das so eine Mischung aus
ein
Freischütz und...
Oratorium-mäßig an, oder?
Freischütz und Wozzeck oder sowas.
Ja, ich finde schon interessant, dass er dann schon checkt, dass dieser Tenor da ist und dann... ab Garifulinas Insta, Viotis Muckis und Petrenkos Klasse, also als wenn der Text sich ändert, kommt ja dieser Chor und singt das. Ja? Also der teilt
ja,
sogar
aber
das
auf. Was singt er denn auf den hohen Ton? Das habe ich nicht verstanden.
Ja, das ist Spaß, glaube ich,
Wort
tatsächlich.
Das ist?
Aber,
Spaß?
Ja, aber das, ich glaube, das ist wirklich random. Das ist kompletter Zufall. Ne?
Ja, aber der ist ja interessant, weil durch diesen hohen Ton wird dann halt das so, also betont. Klingt sehr blöd, aber ich meine, jemand, der wirklich eine Oper komponiert, ja, der komponiert ja nicht einfach aus Witz irgendwelche hohen Töne, sondern um etwas zu unterstreichen inhaltlich. Naja gut, da kann KI noch lernen. Interessant, fand ich aber jetzt gar nicht so unansprechend, sagen wir mal so.
Okay, next one wäre, was habe ich eingegeben? Romantic Song with Piano.
Freitag schalte ich ein, du und Axel, so macht Klassik Spaß. Garifullinas, Instaviotis, Muckis, Muckis und Petrenkos Klasse, Dorum und Axel, jeden Freitag schalte ich ein.
Hat was, oder?
Ja, also ich muss sagen, diese KI-Stimme, Axel, klingt besser als 85% der Leute, die an deutschen Musikhochschulen studieren.
Ich wollte gerade sagen, die kann bei euch mal vorsingen, bei neuen Stimmen. Ey. Kommt so eine und stellt einfach nur das iPad auf den Tisch. Ja.
Oh Gott, ey, das ist ja echt krass. Mhm. Ja, aber ich meine, was daran jetzt so romantisch ist, ist mir nicht ganz klar. Wahrscheinlich, ich glaube, die KI hat gedacht, das ist eher so ein langsam getragene Klaviermusik, aber ich glaube, die hat nicht Romantik als Epoche verstanden. Ne?
Nein, ist auch nicht, es ist kein Schubert. Ne? Ja, ich plane das nochmal für Backstage Classical. Ist meine Idee nochmal, dass ich gerne Moritz Eggert oder irgendeinen Komponisten fragen möchte, was er da eigentlich von hält. Ne? Weil natürlich... So effektiv das Ganze hier ist, merkt man natürlich auch, dass es ein Computer ist, der das hier alles gemacht hat.
Ja, ne? Klar, aber das wird sich, glaube ich, rasant weiterentwickeln. Und okay, Axel, du hast ein neues Spielzeug, verstanden. Aber ich frage mich natürlich zum einen, was macht das mit den Live-Performances oder wie entwickelt sich das? Können wir gleich drüber sprechen. Hm. Und vor allem auch diese ganzen digitalen Bewerbungen, die man hat für alle möglichen, also bei uns jetzt zum Beispiel beim Wettbewerb gerade oder für irgendwelche Young Artist Programs oder für digitale Vorsingen, also inwieweit, wie kannst du dich denn dann überhaupt noch auf was verlassen, wenn da jetzt Videos eingeschickt werden zum Beispiel? Ja. Aber hast du noch einen, oder?
Ja, einen habe ich noch, das Beste zum Schluss.
Alles klar, Klassik, jeden Freitag schalte ich ein, Dodo und Axel, so macht Garifullinas Insta, Viotis, Muckis und Petrenkos Klasse, Dodo und Axel, jeden Freitag schalt ich ein.
Dodo und Axel, hey, yeah.
Das ist ja Mai, das ist ja zünftig.
Ja, servus.
Ja, freilich, servus.
Von Pastewka und Anke Engelke, ja.
Ja, genau, die gehören dazu. Aber das ist so, also das gefällt mir ehrlich gesagt sehr gut. Jetzt passt auch zu uns, finde ich.
Ist, glaube ich, die Erkenntnis, die man aus diesem kleinen Experiment schaffen kann, je simpler die Musikart, desto besser die KI. Ja? Also auch bei Arnos Ding ist ja wirklich, das ist, ich habe ja nun die letzten Jahre echt alle Folgen von Bibi und Tina dieser Kinofilme gesehen, die übrigens sehr gut sind. Das, ich glaube, Silbermond singt da immer.
Okay.
Ja, aber es ist wirklich gute Musik und genauso ja, hört sich das an.
Silbermond ist super gute Musik, es, ja.
Nein, die Bibi und Tina-Songs sind super. Ist das überhaupt Silbermond? Keine Ahnung, das gucke ich gleich noch nach.
Komm, du hast da echt also so einen Quatsch. Die sind doch nicht super, diese Bibi und Tina-Songs. Aber egal.
Die Bibi und Tina-Songs sind professionell perfekt gemacht, aber so hört sich das halt an.
Nur weil du so ein T-Shirt hast. Nur weil du so ein T-Shirt hast.
Ja, das habe ich auch. Habe ich geschenkt gekriegt. Genau. Ja, gut. Okay, so viel dazu. Also könnt ihr selbst mal ausprobieren. Und wie gesagt, ich werde das auch nochmal echten Komponistinnen und Komponisten vorlegen, um zu gucken, ob die sich die Haare raufen oder nicht. Und ich erinnere mich, wir haben ja schon mal einen Themenpodcast gemacht zu dem Thema KI und Musik. Und da hat der Nikrang, also der Guru für Komposition und KI, ja gesagt, man kann noch nicht, oder Musik ist noch nicht so weit, dass man wirkliche Songs machen kann. Und Musik ist überhaupt auch schwerer als Bilder- oder Text-KI. Und ich finde, man sieht jetzt tatsächlich, was innerhalb dieser Zeit alleine schon passiert ist. Das haben wir, ich habe es nochmal nachgeguckt, vor knapp über einem Jahr haben wir diesen Podcast gemacht. Und die Entwicklung, ey, die ist so rasant, das wird uns noch richtig, richtig beschäftigen. Ich bin sicher. Ja? Jetzt kann man da noch drüber lachen, aber das
ich finde das erstaunlich. Fett. Ja, und ich meine, wenn du hörst, was so Modern Talking gemacht hat in den 80ern, da ist KI besser inzwischen.
Ja. Ja, Dieter Bohlen als KI. Ja, du und ein Kollege, mein Produzent aus München hat mir geschickt, selbst für Hollywood-Sachen, da kannst du inzwischen eingeben, Frau geht durch Regen in einer Straße in Tokio in der Nacht und dann kriegst du echt Hollywood-Look-KI-Bilder und denkst, wow, okay, da müssen wir uns echt alle überlegen. Also, es wird sich nicht mehr abstellen lassen. Ne? Ich weiß das noch. Ich musste früher, weil da hat man auch dagegen gekämpft, als ich Student war, war ich einer der Ersten, der dann sozusagen erst einen Fax hatte und dann auch kam E-Mail und ich habe meine E-Mails an die Frankfurter Rundschau, die große gewerkschaftsgeführte Zeitung, geschickt und da musste dann meine E-Mail ausgedruckt werden. Die Sekretärin musste die wieder in den Computer abtippen, damit ihr Arbeitsplatz gesichert wurde. Ja? Und das kann man natürlich für den Übergang machen, aber es ist ganz klar, dass die Arbeitswelt, auch in der Kultur, wo wir gedacht haben, wir sind so unique, auf manchen Feldern mit Sicherheit anders sein wird. Also Jingles für mal eben hier ein kleines Produkt, was ich erfunden habe für meinen Werbespot oder was weiß ich was. Ich glaube, das wird in Zukunft einfach wahnsinnig oft mit KI generiert werden, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Es ist einfach.
Ja, ich glaube auch, das wird wahnsinnig viel ändern, was wir noch gar nicht richtig ahnen. Also nicht nur unsere Wahrnehmung, das wird auch das sogenannte Internet total verändern. Und ich glaube, das ist jetzt nur eine ganz völlig laienhafte persönliche Meinung von mir, aber ich glaube, es wird eine ganz entscheidende Aufwertung von persönlichen, authentischen Begegnungen geben. Also das hat was mit Wahrhaftigkeit zu tun oder Realness oder wie auch immer man das nennt. Ja. Also ich kann dir jetzt gar nicht sagen, in welche Richtung, aber das ist ja die logische Konsequenz davon, wenn du überhaupt nicht mehr weißt, dass dieses Bild, was ich sehe, ist das eine Fantasie oder ist das ein Abbild einer sogenannten Wirklichkeit? So, also dass du, naja, aber vielleicht kann ich da anknüpfen zu einem Thema auf meinem Zettel, nämlich es ist ein Thema von, ich meine, wie ihr alle wisst, Lismon-Stiftung ist eng verbunden oder wir sind zumindest in den gleichen Räumlichkeiten wie die Bertelsmann-Stiftung und gegenüber auf unserer Straßenseite ist das Corporate Center, das Headquarter des Konzerns Bertelsmann. Und Bertelsmann selbst hat auch ein, sagen wir, verschieden gestaltetes kulturelles Engagement. Die machen zum Beispiel diese Ufa-Filmnächte in Berlin immer. Dann gibt es das blaue Sofa, wo Autoren und Autorinnen lesen. Und unter anderem, nicht nur unterstützt, sondern besitzt Bertelsmann auch das sogenannte Archivio Storico Ricordi in Mailand.
Mm. Ah, da war ich mal, da habe ich mal was moderiert. Mm. Das ist super, die haben alle Puccini- und Verdi-Partituren und Handschriften, ne? Autographe.
Ja, genau. Und das kostet eine Menge Geld und dieses Geld stellt eben Bertelsmann zur Verfügung, um weiter zu forschen, um dieses Archiv zu erhalten, also um dieses Kulturgut zu erhalten. Und da ist am 18. oder ab dem 18. April, also nächste Woche, ganz brandaktuell, in Berlin, in der Bertelsmann-Repräsentanz, die ist unter den Linden 1, eine Ausstellung zu sehen vom 18. April bis zum 16. Mai. Die heißt Opera Meets New Media. Mhm. Und das ist eine Ausstellung, wo anhand von Originaldokumenten aus diesem Ricordi-Archiv in Mailand und eben mit Hilfe mit Hilfe multimedialer Elemente der Einfluss von neuen Medien auf Puccinis Werk und auf die Arbeit dieses ganzen Musikverlags Ricordi beleuchtet wird oder gezeigt wird. Okay. Und das ist wohl recht interessant aufgearbeitet. Nur um es wirklich kurz zu machen, also guckt da gerne mal rein, wenn ihr in Berlin seid. Das ist ja auch an ganz zentraler Stelle, also ab dem 18. April. Und es geht, also es hat ein internationales Kuratorinnen-Team hat das gemacht und oder hat diese Ausstellung gestaltet. Und auch da geht es geschichtlich wir sprechen heute über KI, aber damals ging es auch um den Aufstieg von Tonträgern zum Beispiel. Oder wie haben die als Konkurrenz für Musiktheater oder wie haben die diese Entwicklung von Musiktheater, wie haben neue Medien das beeinflusst? Und das geht eben bis heute, bis zum Thema KI. Und da gibt es viele spannende Dinge zu entdecken, ohne das jetzt so ausführlich beschreiben zu wollen. Also wie gesagt, ab dem 18. April ist das für die täglich zwischen 11 und 18 Uhr in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz unter den Linden 1 zu sehen. Also schaut da mal gerne vorbei.
Es ist lustig, weil ich war tatsächlich, ich glaube damals, als ihr sozusagen das übernommen habt, weil es vom Verfall bedroht war, war ich da und habe mir das angeguckt. Und das ist ganz toll, diese Partituren von Puccini, wenn man da reinguckt. Also La Bohème zum Beispiel habt ihr, glaube ich, oder Ricordi. Es ist, Mimi stirbt und neben diesem Todesakkord hat Puccini dann einen Totenkopf gemalt. Also die ganze Partitur sieht eigentlich aus wie ein Comic. Der hat dauernd sozusagen Bilder gemalt neben seine Noten. Und das Tolle natürlich an den Puccini-Autografen ist, dass jede dritte Seite Brandlöcher von seinen Zigaretten hat. Das ist wirklich, man sieht diesen Charakter von Puccini beim Komponieren, der sich so gefreut hat über seine unglaublich visuelle Musik, dass er gleich daneben noch was gemalt hat und wirklich so, also das ist großartig. Man kann aus diesen Autografen wahnsinnig viel lesen. Genau, wie ich letztes Mal erzählt habe über Bruckner.
Genau, das ist die eine Sache. Wir verlinken euch auch diese Webseite dazu, die heißt operameetsnewmedia.com. Und vielleicht kann ich da ein paar Sätze vorlesen. Das ist ganz interessant, was hier steht. Puccini feierte seine größten Erfolge in einer Zeit umwälzender medialer Neuerungen. Ja. Die Entwicklung neuer Unterhaltungstechnologie, allen voran die bald auch massenhaft verbreiteten Film- und Tonaufnahmen, bedeutete für die Gesellschaft und die Musikkultur des frühen 20. Jahrhunderts eine Revolution, die das traditionelle Geschäftsmodell des Musiktheaters fundamental herausforderte. Und das ist eben die Parallele zu heute. Ja. Sie vervielfachte die Verbreitung dramatischer Musik und popularisierte sie in bisher unbekannter Breite innerhalb weniger Jahre. Die Ausstellung Opera Meets New Media und so weiter will dem Geheimnis dieses beispiellosen Erfolgs auf die Spur kommen. Sie erzählt von den disruptiven Kräften neuer Medien und ihrer Wirkung. Sie erzählt, wie der Künstler Puccini und sein Verleger Ricordi diese Zeiten des Aufbruchs nutzten, um mit Hilfe moderner Marketingkampagnen einen internationalen Star aufzubauen. Sie erzählt aber auch, wie fundamental die zeitgenössischen Entwicklungen den Opernbetrieb für immer veränderten. Und dann steht hier auch, dass die Ausstellung selbst als Medieninszenierung gedacht ist und in mehreren audiovisuellen Installationen präsentiert wird. Vom 3D-Modell eines Puccini-Porträts bis zur KI-Animation zeitgenössischer Bühnenbilder. Es werden aber auch Originaldokumente gezeigt aus dem Archiv und die meisten davon sind erstmals in Deutschland zu sehen. So.
Interessant, ja. Mich begeistert da auch, dass Puccini dann ja tatsächlich auch so eine Art Vorgänger von Karajan war. Ja? Also auf der einen Seite so ein musikalisches Genie, auf der anderen Seite dem Fortschritt zugewandt. Und das zeigt sich bei Puccini ja nicht nur in der Auseinandersetzung mit Medien und mit Multimedien, sondern der war begeisterter Autofahrer, hat, glaube ich, sein Auto auch ein paar Mal gecrashed und so. Also genauso wie Karajan, also so holistisch an der Moderne seiner Zeit interessiert und das natürlich dann auch in seine eigene Arbeit übertragen. Ne? Also das ist schon interessant. Ne? Also deshalb auch dieser KI, wir dürfen uns da, glaube ich, gar nicht, es wird kommen, ja, und die Frage ist, wie wir das als Menschen umarmen können, beziehungsweise wie wir es dann auch steuern können zu dem, dass das Menschliche gestärkt wird und nicht das Fake und Nichtmenschliche. Ne?
Ja. Genau. Was hast du noch auf dem Zettel?
Du, ich habe noch so ein paar Personalien, braucht man, glaube ich, gar nicht lange sagen. Hinterhäuser ist verlängert worden. Herzlichen Glückwunsch von dieser Seite, aus vollem Herzen. Dann Mailänder Scala, das ist ein typisches italienisches Tohuwabohu, genau, so heißt es.
Durcheinander, sagen wir doch durcheinander.
Dominic Meyer, momentan Intendant der Mailänder Scala, soll, wenn es nach Giorgia Meloni geht, nicht länger Intendant sein, weil er eben kein Italiener, sondern Franzose ist. Jetzt hat man dann sich überlegt, wahrscheinlich wird er doch noch ein Jahr länger bleiben, damit dann jemand Intendant wird, der eigentlich erst gar nicht Intendant werden wollte, nämlich der derzeitige Intendant aus Venedig. Und dann heißt es, und da sind wir wieder bei Norman Liebrecht, der schreibt sogar, dass Riccardo Chailly als Chefdirigent offensichtlich gehen soll oder wird und spekuliert, dass er durch Daniele Gatti ersetzt würde, was ich dann schon wieder schwer zu mir vorzustellen finde, weil Gatti ja gerade auch in Dresden angefangen hat und noch andere Engagements hat. Und die Mailänder Scala macht er auch nicht nebenbei. Also da ist vielleicht was los in Bella Italia.
Wir werden sehen. Aber ich meine, dass jetzt mit einem neuen Intendanten oder einer neuen Intendantin auch ein neuer Musikchef kommt, ist jetzt ja auch nicht so ungewöhnlich. Ja. Ne?
Nein,
aber
das ist nicht ungewöhnlich.
Wir werden sehen. Genau. Viel Spekulation, wie du richtig gesagt hast. Und es bleibt auf jeden Fall spannend, was da in Italien los ist. Was ich auch noch an Personalie habe, oder habe ich dich jetzt unterbrochen?
Willst du
jetzt
noch was sagen?
Das ist auch ungefähr ähnlich aufregend. Lang Lang hat einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen.
Nee.
Als, hatte, ich glaube, diese Woche war das.
Hoffentlich ist die Hand da nicht, hat die nicht gelitten, als er da sich darauf gedingst hat.
Nein, ganz bestimmt nicht. Aber ich habe dann in dem Zusammenhang mal gelesen, was der alles so gemacht hat und für wen und mit wem der gespielt hat und so. Also schon beeindruckend breites Karrierespektrum. Also das ist mir noch untergekommen und dann sind es mir
ja,
noch
ein Personal. Ja, war mal ein wahnsinnig begnadeter Pianist, finde ich schon auch eine interessante Karriere. Ich bin mal mit Lang Lang, damals als es noch Vanity Fair gab in Deutschland, in 5 Tagen um die Welt geflogen. Tatsächlich in 5 Tagen um die Welt geflogen. Echt? Von Berlin über New York, hintenrum China und wieder zurück irgendwo nach Paris oder sowas. Der einzige Kontinent, auf dem wir nicht waren, war Afrika. Und er hat überall Konzerte gespielt in dieser Zeit. Also das war für mich als begleitender Mensch schon echt anstrengend. Ja? Und der musste halt jeden Abend da irgendwo nochmal auftreten. Also
der ist eine Maschine, der Mann.
Das konnte, ja, es konnte nicht lange gut gehen, sagen wir es mal so. Mhm. Ne? Und inzwischen ist er, glaube ich, auch da
er ist mit seiner Frau, die ja auch Pianistin ist, unterwegs.
Verlobt, verheiratet, genau. Und genau.
Die vermarktet er ja auch mit.
Genau.
Oder die vermarkten sich zusammen. Und was ich aber ganz interessant finde, ist, dass er eben nicht nur dieses Jet-Set-Leben hat, sondern er hat ja auch diese, bitte korrigiert mich jetzt, wenn das ganz falsch ist, aber eine eigene Stiftung gegründet. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Lang Lang Foundation oder Piano Foundation oder was auch immer heißt. Und hat durch diese Arbeit unglaublich viele Kinder, vor allem in China natürlich, dazu animiert, Klavier zu lernen. Also der hatte eine richtige Vorbildfunktion. Und die wollten auch Klavier spielen und so. Also finde ich auch im Bereich kultureller oder musikalischer Bildung auch echt beeindruckend.
Ja, finde ich total interessant, weil damals haben wir auch alle darüber berichtet, wie Musik in China gepflegt wird und tatsächlich auch so als Synonym für einen bürgerlichen Aufstieg gestanden hat, also gerade diese klassische Musik, die westliche Musik. Und jetzt habe ich vor kurzem aber gelesen, dass der Verkauf von Steinway und von Bösendorf und was weiß ich was, Konzertflügeln und Klavieren aus Europa nach China total reduziert wird, dass man auch keine Gutschriften mehr im chinesischen Schulsystem kriegt, wenn man Musik lernt. Und dass dieser ganze musikalische Ausbildung, die einst so wichtig war und eben Leute wie Lang Lang oder Yundi oder sowas hervorgebracht hat. Yundi ist, glaube ich, in China tatsächlich sogar noch bekannter als Lang Lang. Also mehr der Popstar, mehr der Lorenzo Viotti. Und dass das jetzt alles zurückgefahren wurde und dass die Musik da wieder so ein bisschen aus den Schulplänen rausgenommen wurde. Und das ist schon dann auch interessant in so einem System. Ne? Das ist einfach mit so einem Schalter, kann man das dann wieder steuern in andere Richtungen. Also da hat Lang Lang auf jeden Fall mit Sicherheit so eine Pionierrolle gehabt. Und das war auch ein Boom, der offensichtlich jetzt in China enden soll, würde ich ausdrücken.
Ja, interessant. Ich habe auch noch eine Personalmeldung aus Deutschland. Und zwar am Dienstag.
Ach, wie langweilig.
Das ist gar nicht langweilig.
Ach, wie provinziell. Kartoffeln.
Achtung, es kommt. Ja, aber Axel, du musst jetzt ganz stark sein. Es kommt wieder jetzt ein Reizwort. Unsere Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat am Dienstag, ja, ganz einfach ein- und ausatmen, hat am Dienstag 12 Personen aus dem Kulturbereich ein Bundesverdienstkreuz überreicht.
Ja, habe ich gesehen, habe ich Fotos gesehen. Mhm. Unter anderem, ja. Warte, daneben? Oh Gott, mein altes Gehirn hat es nicht mehr im Kopf.
Ja, guck mal, wie viel
kriegst
du zusammen?
Hm? Nee, ich weiß es gar nicht, ich habe nur ein Foto gesehen. Ah, und ich krieg's nicht mehr, es war mir so egal, es war mir so egal. Warum Falls ich mal eins kriege, möchte ich es bitte nicht von Frau Roth angesteckt kriegen. Können wir
normalerweise übergibt das ja, glaube ich, oder kriegt man das vom Bundespräsidenten, das wäre Herr Steinmeier ja in dem Fall. Und ich glaube,
auch nicht viel besser.
Man muss vorgeschlagen werden, du kannst dich nicht selber vorschlagen. Und man muss vorgeschlagen werden, ich glaube, bei den Staatskanzleien der jeweiligen Länder.
Deshalb hat also das nicht geklappt. Ich habe jetzt jede Woche habe ich da hingeschrieben. Ey, Claudia, was ist mit mir? Aber wenn ich mich selbst nicht. Okay, deshalb klappt das nicht. Okay.
Du musst vorgeschlagen werden und dann gibt es irgendwie ein Gremium, was das dann entscheidet und dann bekommst du das. Also, es bekommen im Jahr, ich habe recherchiert, ungefähr 1000 Menschen in Deutschland das Bundesverdienstkreuz. Und die gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Qualitäten. Also, dann erster
Klasse. Aber wer hat es denn jetzt von ihr gekriegt?
Ja. Du, ich wollte dich jetzt nur, also wenn ihr mal Axel vorschlagen wollt für ein Bundesverdienstkreuz, dann haut rein.
Bitte.
Also, es hat bekommen aus unserer Bubble Mustafa Akşar, den wir auch schon im... Ne? Nein, jetzt hör doch mal zu. Mustafa Akşar von der komischen Oper.
Den hatten wir auch schon im Podcast.
Den hatten wir
im Podcast, genau, ja.
Der da sehr tolle... Ja, man würde fast sagen, Education-Arbeit macht, aber das greift zu kurz, das würde ja seiner Arbeit gar nicht gerecht werden.
Ja, der geht dann auch so in Brennpunkte und holt Leute, begeistert
diesem,
Leute dafür.
Oper, genau. Operndollmusch und bringt die Oper sozusagen in die Stadt, ja, nicht die Leute in die Oper nur unbedingt.
Also verdient.
Ich lese jetzt einfach mal vor. Ja. Ne? Genau, also allen eine Gratulation. Dann Götz Alsmann.
Den habe ich gesehen.
Lokalkünstler hier aus Münster natürlich. War auch schon auf ein paar Konzerten von ihm. Ich mag ja seine Musik.
Ja,
dann hat ein Fotograf, Stefan Erfurt heißt der, das Verdienstkreuz erster Klasse sogar bekommen. Mhm. Dann Hauke Hückstedt, Literaturvermittler, Leiter Literaturhaus Frankfurt am Main. Dann, jetzt haben wir wieder einen aus der Opernbubble, nämlich Barry Kosky hat es bekommen.
Ach Opa, genau, The Kangaroo, genau. Ja, sehr gut. Ja.
Dann Maren Kreumann, auch eine sehr lustige... Ja. Oder Schauspielerin im lustigen Fach, im heiteren Fach, würde man sagen. Dann Felicitas von Lovenberg, die dürftest du kennen. Mhm,
die Kollegin von der Zeit. Fatz, Zeit, irgendwo.
Ja, hier steht, sie wäre Verlegerin, also schreibt wahrscheinlich für verschiedene...
Ach stimmt, die war mal, die ist dann Verlegerin geworden, genau. Mhm. Die war mal Journalistin und ist jetzt Verlegerin, genau, ja.
Und dann haben wir noch einen Verleger, Wulf von Lucius, sagt mir persönlich jetzt nichts, aber das muss nichts heißen. Dann Becky Probst, Filmmanagerin und Festivalkuratorin, Eva Rieger, Musikwissenschaftlerin, Sabine Wüsthoff, Chorleiterin und Musikpädagogin und Maike Zeidler, Literaturvermittlerin. So, und das könnt ihr euch alles da gibt es eine Pressemitteilung dazu und könnt ihr euch dann nochmal angucken, beziehungsweise die.
Und am nächsten Tag musste Claudia Roth in den Untersuchungsausschuss und erklären, was auf der Berlinale los war und hat gesagt: Tja, also das war alles ganz fürchterlich, was da los war, aber ich habe mit nichts was zu tun.
Ja, aber ich meine jetzt mir an unsere Hörerschaft: Schlag doch mal gerne Leute aus im Kulturbereich mehr für das Bundesverdienstkreuz vor, finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee.
Okay, jetzt, wen schlagen wir vor? Wir machen jetzt die Top 3, ganz schnell. Wen aus der klassischen Musik wollen wir vorschlagen? Warte, vielleicht haben die schon eins.
Warte mal, aber das müssen, glaube ich, deutsche Staatsbürger sein und die dürfen nicht straffällig geworden sein.
Okay, das ist natürlich dann schwer. Ich wollte gerade Pereira vorschlagen. Nein.
Ich habe gedacht, Siegfried Mauser. Nee, aber genau. Es ist ja alles so eine kriminelle Bubble bei uns hier. Nein, Quatsch. Aber
Lydia Grün, also Lydia Grün sollte man schon vorschlagen. Präsidentin der Musikhochschule München, finde ich, macht da mega Arbeit, weil du Mauser gesagt hast. Wäre eine, die ich vorschlagen würde.
Ja, finde ich super. Wäre ich d'accord. Aber, ach Gott, Axel, du erwischst mich. Da müsste ich jetzt wirklich mal kurz nachdenken.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich überlege gerade nochmal so.
Also ich würde dich natürlich vorschlagen.
Absolut, ja. Das würde ich auch, aber das darf ich ja nicht. Ja? Ich würde dich natürlich vorschlagen, muss ich jetzt auch sagen. Wir werden es beide nicht kriegen, aber das ist ja egal. Das, wir schlagen
uns lass uns über ein anderes Thema reden.
Ja?
keine Ahnung. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt Christian Thielemann, aber es würde mich wundern, wenn der das nicht schon hat, oder?
Der hat das mit Sicherheit. Hat er mit Sicherheit, ja. Auf jeden Fall.
Also wir müssen nochmal recherchieren. Wir müssen das recherchieren.
Preußischen und Verdienstorden.
Ja. Ja, wir recherchieren das und
stellen das vielleicht. So Leute, zurück. Die hinter den Bühnen stehen, so, ne? Also ich glaube auch so Dramaturgen und sowas, die sollte man öfter mal nach vorne holen und so. Das,
ja, aber Bundesverdienstkreuz?
Ja. Naja. Naja, die tun, also die kann man gar nicht, ja.
Es vielleicht ist kann man auch jemanden aus der kulturellen Bildung vorschlagen, weißt du, die so ein bisschen, ich meine, hinter der Bühne, aber die einfach wirklich Basis, also Arbeit an der Basis auch machen, das finde ich immer echt gut.
Ihr seht, wir eiern hier voll rum. Wir Hausarbeit für Doro und Axel, wir schreiben uns unsere Top 3 fürs Bundesverdienstkreuz auf und dann schreiben wir das dahin und gucken mal, was passiert.
Oder schreibt ihr uns doch mal.
Ja, oder schreibt ihr uns, redaktion@allesklarklassik.de, in einem Wort, eure Vorschläge und das machen wir. Wir reichen die dann ein und wenn das dann der Mensch das kriegt, dann können wir sagen, bam, nur wegen uns.
Okay, also ja. Axel hat was vor im Sommer.
Ja. Alles klar. So. Ich wollte noch ganz kurz einmal gucken nach Lübeck. In Lübeck hat man nämlich jetzt ein neues Hilfsstudiengang für Musikpädagogik eingeführt, weil man gemerkt hat, oh Gott, wir haben ja gar keine Musiklehrerinnen und Musiklehrer. Und zwar nicht nur in Grundschulen, wie die Bertelsmann Stiftung schon herausgefunden hat, sondern inzwischen auch in Gymnasien nicht mehr. Und jetzt kann man sozusagen als Quereinsteiger, wenn man irgendwas mit Musik studiert hat, einen Bachelor, den Master machen und nebenbei noch Mathe- und Deutschabschlüsse machen. Und man soll sozusagen, man will mit diesem Hilfsmaster erreichen, dass mehr Leute, weil das ist das große Problem, die Musik studieren, dann auch Musikpädagogik studieren und auch ins Referendariat gehen, weil ganz oft biegt man dann doch vorher ab, weil dieser letzte Schritt fürs Referendariat mit zu viel Pädagogik und zu viel Sonderausbildung verbunden ist und deshalb gibt es so wenig Musiklehrerinnen und Musiklehrer, die vorher tatsächlich irgendwo in den anderen Musikbereich gehen und eben Dramaturgen werden, Musikerziehung machen oder was weiß ich was, in Orchestern arbeiten. Und da versucht man jetzt in Lübeck gegenzusteuern mit so einem, finde ich, relativ mit der heißen Nadel gestrickten Programm, aber immerhin, man sieht, es ist nötig und man muss daran arbeiten, dass man langfristig diese Fachkräfte aus der Musikbranche wieder für die Schulen gewinnt, damit wir nicht ganz am Popo sind. Dazu passt eine Meldung, die heute in der Times stand, dass Antonio Papano in einem Interview in der Times gesagt hat, ey Leute, es ist ja schön, dass wir auch musikalische Bildung machen sollen, aber wir sind in erster Linie Musiker, die jeden Abend höchste Qualität bringen sollen. Können wir bitte uns darauf verständigen, dass Musikunterricht eine Sache von Musiklehrern, Musiklehrern und damit vom Staat ist und nicht von uns Orchestern in erster Linie? Und ich finde, er hat vollkommen recht damit.
To be discussed, ne? Weil sehr viele Orchester ja auch ihre Rolle in der Stadtgesellschaft suchen. Ich meine, für das oder ich sag mal, für das Level, auf dem er sich bewegt, Royal Opera House und so weiter, ist das natürlich auch richtig.
Aber es ist sehr wenig Zeit.
Auf der anderen Seite ist es gerade in England oder im UK ist dramatisch, ne? Was diese Musikszene und die klassische Musikszene
angeht. Aber es steht natürlich genau. In gar keinem Bezug, einmal im Jahr gehe ich dann in irgendein Konzert und werde irgendwie abgeholt oder ich lerne Musik, ja. Es ist ja wirklich, es fehlt ja das Fundament tatsächlich. Ja,
ja, aber Noten, ich denke, Harmonie, so ein Entweder-Oder-Denken hilft da auch nicht weiter. Also wenn die Dinge Hand in Hand gehen, ich verstehe den Punkt. Und klar ist die Kernkompetenz, sie sind absolut exzellent ausgebildete Musiker. Und da kommt wieder eins meiner Lieblingsargumente zum Thema Musikvermittlung. Wenn Musik wirklich hervorragend gespielt und gesungen ist, vermittelt die sich, würde ich sagen, fast ein bisschen von selbst. Absolut. Da brauchst du gar keine großen Mega-Education-Konzepte. Ich weiß, ihr könnt jetzt alle sagen, oh, wie kannst du sowas sagen? muss kein Widerspruch sein. Aber das führen wir an der Stelle nicht aus.
Ich finde auch gut gespielte, also genau, das ist auch die Aufgabe. Also da bin ich bin voll dabei. Und man darf die Leute nicht unterschätzen, das ist eine Erkenntnis von meiner ersten Woche bei Backstage Classical, lustigerweise, weil seitdem kann ich ja sehen, wie viele Klicks kriegt jeder Artikel und sowas. Und das Interessante ist, einer der meistgeklickten Artikel auf dieser Seite war ein Bericht, warum die Oper in Oslo und Finnland so erfolgreich ist, weil es nämlich neue Opern macht. Hast du auch gelesen, lustig, ne?
Ja.
Da haben wir über Mäckele geschrieben, da haben wir über Hinterhäuser geschrieben, da haben wir über alles Mögliche geschrieben, was so wichtig und groß und in der Welt ist. Aber einer der meistgelesenen Artikel, und das zeigt, und das ist so schön für mich zu sehen, auch als Journalist so schön für mich zu sehen, das zeigt, die Menschen haben Interesse an anderen Zugängen zu klassischer Musik, an anderen Arten, das aufzubereiten und daran vielleicht Klassik doch nochmal wieder anders zu denken. Und,
weißt du, was es mir zeigt?
Das finde ich super, ja, dass das eine Nachfrage hat.
Weißt du, was es mir zeigt? Mir zeigt so ein Artikel, und deswegen habe ich ihn auch gelesen, und wenn du sagst, dass der viel geklickt, viel gelesen, viel
geteilt, ja, genau.
Resonanz kriegt, viel Reichweite hat und so, es zeigt mir, dass auch die Zeiten dieser ewigen Jammereien und dieser Analysen und Diskussionen, was läuft denn bei uns schlecht und ach und es ist alles so schwierig, dass die vorbei sind. Man möchte Best-Practice-Beispiele und hingucken, wo klappt's denn und wie klappt's denn? Also, dass da eine große Neugier ist. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, da öfter mal über den Tellerrand zu gucken oder auch zu kommunizieren. Was läuft denn gut? Und
Autor war übrigens Stefan Knies, nur dass ihr nicht denkt, dass ich das
geschrieben habe. Ja, das übrigens, möchte ich noch kurz was zu sagen. Ne, zu diesem fand ich ganz putzig, dass Stefan Knies tatsächlich ernsthaft die Frage gestellt hat, ist es vielleicht eine gute Idee, einen Sänger oder eine Sängerin zum Intendanten zu machen, wo ich mir gedacht habe, ja, die kennen im Zweifel den Job oder die
Branche. Naja, aber als ich den Artikel dann redigiert habe und reingenommen habe ins Blatt, wenn man dann sagt, ein Positivbeispiel ist Salzburg, Mozart Festival in Salzburg, denke ich, ist vielleicht dann auch nicht immer gut. Und ich weiß
Frau Bartoli macht super Arbeit.
Frau Bartoli macht super Arbeit. Ich finde, Rolando macht das anders. Ich bin gespannt, wie das jetzt Jonas Kaufmann macht in Erl. Also es ist nicht
aber es gibt ja, wie gesagt, auch andere. Die in Oslo ist ja ein gutes Beispiel hier, die Dame, von der gesprochen wurde. Ja. Dann gibt ja jetzt auch Bregenz, kriegt jetzt ja auch eine neue Intendantin, die auch ursprünglich Sängerin war und so weiter. Also ist vielleicht nicht ganz so abwegig,
anstatt es gibt auch Germanisten ein Negativbeispiel.
Und Literaturwissenschaftler und Theaterwissenschaftler da immer noch hinzusetzen.
Ja gut, das Bruckner Haus wurde auch von einem Sänger geleitet. Der hat das dann vielleicht nicht so gut gemacht. Also ich glaube, Sänger zu sein, ist jetzt keine Grundvoraussetzung, um ein guter Intendant oder eine gute Intendantin zu sein.
Habe ich auch nicht gesagt. Gehört auch noch ein bisschen mehr dazu. Ja. Zumal viele Sänger und Sängerinnen auch sehr selbstzentriert denken und arbeiten müssen, teilweise auch, und das eben aber auch tun. Aber es ist schon mal einfach keine schlechte Voraussetzung, um Empathie für gewisse Dinge zu entwickeln und vielleicht auch mal zu verstehen oder verstanden und erlebt zu haben, was das bedeutet. Und es ist natürlich auch hat auch ein bisschen was mit Stallgeruch zu tun, würde ich behaupten. Ja, also es ist was anderes,
wenn du da irgendwie wollen oder nicht. Also das sollten wir. Aber schön, genau. Ich glaube, so ein kleiner Schlenker in dem Artikel ist auch wieder ein Opener für neue Gedanken. Sollten wir vielleicht ein anderes nochmal ausführlich diskutieren, weil ich glaube, da haben wir tatsächlich.
Da können wir jetzt nicht so tief in das Thema gehen. Aber lass mich von Lübeck über Oslo noch einmal einen ganz kurzen Schwenk aus aktuellem Anlass nach München machen. Sagt dir der Name Bergson was?
Ja, klar. Das ist Maximilian Meyer. Darüber habe ich in meinem Buch schon vor einem Jahr geschrieben. Das Bergson ist ein altes, was ist es, ein Kraftwerk, ne? Was von einem Tankstellenbesitzer aufgekauft wurde. Und der will ein komplett neues Konzerterlebnis, aber nicht nur Konzert, sondern auch bildende Kunstausstellungen, Lesungen, Gastronomie, Restaurants. Es gibt einen Biergarten, es gibt hohe Gastronomie-Sachen, es gibt günstig, teuer, alles Mögliche. Und in diesem Bergson soll sozusagen all diese Künste, all diese Lebensarten, Lebenskünste sich vereinen jeden Abend. Man geht da, also, und Maximilian übrigens war auch bei uns im Podcast, eben mit dem Bergson in einer Themenschwerpunkt über Publikumsnähe. Und hat gesagt, man soll, das finde ich nämlich ein super Konzept, du sollst gar nicht gucken, was ist heute auf dem Programm und deshalb kommen, sondern du sollst kommen, weil du weißt, im Bergson ist irgendwas cool ist. Und das kann dann die Kunstausstellung sein oder es kann das Konzert sein. Und da ist sozusagen das Kuratieren an sich die Kunst. Und das finde ich einen ziemlich geilen Gedanken.
Es ist ein super interessanter Ansatz auf jeden Fall. Du hast es schon richtig gesagt, das war eine leerstehende Industrieruine der 20er Jahre, wo früher Jugendliche irgendwelche illegalen Techno-Raves veranstaltet haben, aber ein Ort, der von den Machern und Geschäftsführern dieser Bergson GmbH zu einem Ort der Inspiration und Begegnung und zu einem kulturellen Hotspot werden soll. Und diese Woche ist Eröffnung oder großes Eröffnungswochenende.
Ja. Und vier Housewarming-Partys gibt es, glaube ich.
Ja, ja, Peter, genau.
Der Wolf gab es schon.
Ja, ja, also es wird auch nach und nach wird diese ganze Location da bespielt. Und was ich ganz interessant finde, ich habe dann natürlich, also die haben natürlich gesagt, ein über Genregrenzen hinweg und so weiter und so weiter. Und dann habe ich gedacht, jetzt gucken wir doch mal in das Programm. Und dann sehen wir, wie du sagst, Peter und der Wolf, der Klassiker als Trickfilm mit Mitgliedern des Bayerischen Staatsorchesters. Soweit so gut. Dann alle möglichen Housewarming-Partys. Dann gibt's auch Podiumsgespräche, die Münchner Kulturszene, eine Standortbestimmung. Dann Party. Erstmal. Dann ein immersives Partykonzert mit Jazz und Big Band. Dann gibt es eine Tanzveranstaltung. Dann gibt es natürlich immer Aftershow-Partys. Dann gibt es aber auch Kammermusik als, ja, Kunstausstellung komme ich gleich dazu. Kammermusik als Entdeckungsreise. Dann gibt es eine Kultur- und Kulinarik-Veranstaltung unter dem Motto The Roaring Twenties, lebe den Moment. Dann gibt es aber auch ganz klassisch, erstmal Singer-Songwriter, dann in diesen Silos dieses Heizkraftwerks gibt es eine Kunstausstellung einer zeitgenössischen Künstlerin, aber auch ganz klassisch dann ein Klavierabend, wo Alexander Krichel, Chopin und Rachmaninow spielt zum Beispiel. Ja? Mhm. Und das steht alles so gleichberechtigt scheinbar nebeneinander. Ich finde es spannend. Axel, lass uns mal nach München fahren. Oder hier, yes. Maximilian Hornung und Alexander Krichel spielen Sonaten von Beethoven und Brahms. Einfach mal so zwischen... Ja. Ich sag mal, der Nahe Osten, ein moderiertes Gespräch mit Professor Michael Wolfson und zum Thema Kunstsammlungen irgendwas. Und
ja, und weißt du, was mich am meisten nervt? Die Süddeutsche Zeitung schreibt dann darüber und sagt, ja, es gibt was Neues, aber das wird mit Sicherheit scheitern, weil es ist ganz im Westen von München und man hat keine richtige U-Bahn-Anbindung. Und man denkt, Leute, ja, aber S-Bahn-Anbindung gibt's da. Könnt ihr mal einfach erstmal bitte positiv sein und so ein Experiment, was komplett aus privatem Engagement ist, mal nicht gleich im ersten Artikel den Tod irgendwie unterschreiben. Es ist wirklich, es nervt einen so. Und ich finde auch, also Maximilian und ich kennen uns ja, der hat für den BR immer die Bayreuth-Sachen moderiert. Und am Anfang haben wir halt komplett unterschiedliche Stile, dann haben wir uns aber kennengelernt. Ich finde ihn ein super Typ, auch als Dramaturg macht er das wirklich gut. Und was der da auf die Beine gestellt hat, inhaltlich, also ich kann nur sagen, von hier aus, ey, alle so Daumen drücken und in 3 Jahren schlagen wir dich, Maximilian, einfach fürs Bundesverdienstkreuz vor. Punkt, fertig, aus.
Na ja, Vorschusslorbeeren. Genau, wir gucken uns das auch natürlich erstmal an, aber es ist interessant, dass ein Ort gefunden wird, wo das umgesetzt wird, mit dem sich ganz offensichtlich sehr viele Theater, wo es gibt ja schon tolle Orte mitten in der Stadt, PS, ja, liebe Süddeutsche Zeitung, sich ganz offensichtlich super schwer tun, da so eine Öffnung und so eine Mischung.
Basel macht das schon ganz gut, ja.
Ja, aber ja, gut, aber es gibt halt noch 150.000 andere, die das vielleicht noch nicht so umgesetzt haben oder noch nicht so konnten, die sich schwer tun damit, so ein Konzept in bestehende Orte mitten in der Stadt zu bringen. Mhm. Und ich glaube, das ist echt spannend, innovativ, zukunftsweisend, wenn es klappt und wenn es vor allem auch die Menschen mitnimmt, die nicht unbedingt das nötige Kleingeld mitbringen, um sich da zwischen irgendwelchen Schäumchen und Jakobsmuscheln dann vielleicht irgendwie auch noch ein paar Rachmaninow-Etüden anzuhören.
Und wenn es nicht klappt, ne, muss man das auch mal sagen, dann haben private Leute, die an Kultur glauben und ihre eigene Kohle da aufs Risikospiel stellen, echt was geschaffen. Also ich finde super, Chapeau, finde ich auch. So, nächste Woche, liebe Freunde von Alles klar Klassik, dem Podcast der Lismond-Stiftung, hört ihr den umfangreichsten, klügsten und besten Podcast, der im Jahr 2024...
Der Welt,
im Jahr 2024, dem Bruckner-Jahr zu Toni Bruckner aus aus in der Nähe von Linz gemacht wird. Gestern habe ich Kaffee getrunken mit Norbert Traröger, der das Bruckner ja sozusagen inszeniert. Eben gerade habe ich in Leipzig mit Franz Welsermest gesprochen, der tief eindringt in die Partituren von Bruckner. Ich habe mit den Historikern und der Leiterin der Nationalbibliothek in Wien geredet, weil die Bruckner-Autographe haben. Und ich kann euch versprechen, weil ich jetzt alle Gespräche schon geführt habe, dass das ein unglaublich, erstens langer und zweitens spannender Podcast zum Thema Anton Bruckner früher, heute und morgen sein wird.
Ach, Axel, das klingt ja so gut. Und ich werde mir das garantiert anhören, weil ich mir auch ganz fest vorgenommen habe, jetzt für dieses Bruckner-Jahr mich dem vor allem symphonischen Schaffen von Anton Bruckner mehr zu widmen. Ich kenne mich da super wenig aus. Ich habe ganz oft, denke mir so, oh nee, so lange, ach nee, muss jetzt Bruckner, ach nee. So, aber ich, immer wenn ich es dann doch höre, bin ich völlig fasziniert und ich glaube, das ist ein super Anlass, da auch nochmal so ein Deep Dive zu machen. Ich habe mal gehört von irgendjemand, dass man sagt, man startet mit Beethoven, geht dann über Brahms zu Bruckner.
Ja, so, bloß nicht über B sagen? Hinausgehen. Ja, dann Berlioz, nee. Bizet, Bartok, Bernstein.
Und bei Chopin muss es aufhören.
Brüggemann.
Brüggemann, Bergson und Bibi.
Von Bibi. Berdi. Berdi, Buccini, zu Boden.
Buccini,
zu,
richtig.
Buccini, Buccini.
In Franken heißt das, also in meiner Heimat heißt es so.
Ja, da Mozart.
Das war auch so eine schöne Oper von dem Kevin Buccini oder wie er heißt.
Kevin Buccini, ja. Gesungen von Andrea Puccelli. Ja.
Der ist ja wirklich so. Wen gibt es noch? Paul Potts?
Ja, Paul Potts. Paul
Potts. Auch so ein super Tenor.
Ich sag jetzt mal Baba. Bye-bye. Servus. Tschüss.
Und mach's gut.
Hier nochmal für eure Ohren. Tschö mit Ö.
Alles klar, Klassik. Jeden Fall, da schalte ich ein. Dodo und Axel, so macht das. Früh das Insta, wie Optis, Mokis und Bettenkursklasse.